Studio B. Von und mit Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Fröhliche Weihnachten. Irmgard Lumpini, Anne Findeisen, Herr Falschgold und als Gast Miekes Wesensbitter empfehlen Bücher unter den Grabentisch. Vorab eine kurze technische Anmerkung. Unbemerkt von uns ist während der Sendung ein Kabel kaputt gegangen. Und zwar ausgerechnet das von Irmgard Lumpini. Später in der Sendung fängt es an zu kräckeln und zu rauschen und zu brutzeln. Und glaubt mir, wir haben alles getan, dass es wenigstens hörbar ist. Es klang viel, viel schlimmer vorher. Wir möchten uns entschuldigen, vor allen Dingen bei Irmgard, und hoffen, dass ihr trotzdem die Buchtipps von Irmgard Lumpini gerne hört. Denn inhaltlich sind sie brillant. Das war eine deutlich positivere Weihnachtsgeschichte, fand ich. Wobei Gewalt war auch im Spiel. Aber zwischen den richtigen, zwischen dem FC Union, Eisern Union und dem BFC. Sehen wir das richtig? Das sehen wir richtig. Anne F.
Anne F. möchte gern fortfahren mit einer etwas fröhlicheren Weihnachtsgeschichte. Oder eigentlich gar keine Weihnachtsgeschichte, sondern eine Empfehlung für Unter den Tannenbaum. Und zwar eine Empfehlung für Kinder, also sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Es gibt ein wunderschönes Buch mit Märchen von Hans Christian Andersen, und herausgegeben wurde das von einem Mann mit dem sehr weihnachtlichen Namen Noel Daniel.
Sehr schön.
Im Verlag Taschen, also einfach nur Taschen heißt der Verlag. Und zwar sind es 23 wunderschöne Märchen von Hans Christian Andersen, die nicht nur ganz toll sind, sondern was auch noch viel schöner ist an dem Buch, zu jedem Märchen gibt es sehr viele, sehr schöne Illustrationen von ganz unterschiedlichen Künstlern.
Also was ein Buch ist, was ein Kind sich auch angucken kann?
Genau.
Also ist die Kunst kindgerecht? Bei Taschen weiß man es nicht
absolut,
genau.
Absolut, absolut. Absolut kindgerecht, absolut erwachsenengerecht. Ja, es ist einfach wunderschön, weil es halt diese Märchen beinhaltet, die jeder kennt, und auch Märchen beinhaltet, die nicht so verbreitet sind. Und mit diesen Illustrationen, die wirklich von 23 verschiedenen Künstlern kommen, inklusive einer Einleitung in dem Buch, die ganz kurz gehalten ist, aber auch sehr übersichtlich zu überhaupt, wie kommt es dazu, dass Hans Christian Andersen das aufschreibt, warum, was haben die Gebrüder Grimm anders gemacht, etc. Also das ist sehr informativ und ja, einfach wunderschön gestaltet.
Für Erwachsene wie Kinder.
Genau.
Für Kinder habe ich kein Buch rausgesucht, aber ich habe heute früh versucht oder war kurz davor, ein Buch zu bestellen für ein Kind in meiner näheren Bekanntschaft, ein Patenkind von mir. Und wir kamen auf die grandiose Idee, ihm ein Buch von Otto Kardammer zu schenken, weil er ungefähr in dem Alter ist. Und ich musste dann ein kleines bisschen an die Ostzonengeschichten von Miekes denken und kam dann darauf, dass es eventuell doch das falsche Buch ist. Weil, was sagst du, da kann ein Kind heute 11 Jahre nichts damit anfangen, oder?
Das ist immer sehr schwierig, weil ich denke, Kinder haben nicht so eine Probleme mit diesen Unterscheidungen. Also ich gucke mit meinem Sohn, der ist 8, gerne Spuk unterm Riesenrad. Und da ist ja eigentlich, wenn man als Erwachsener drauf guckt, hat man es mit einer komplett anderen Welt zu tun.
Ja.
Für das Kind ist überhaupt kein Problem.
Also die Welt der DDR.
Die Welt der DDR, ja. Und der hat ja überhaupt kein Problem irgendwie. Die Polizei ist halt die Volkspolizei, und das hat man nach für ein Kind ist das irgendwie völlig egal.
Du meinst, da finden sie es trotzdem lustig?
Aber bei dem Film ist es ja dann so, die Volkspolizei ist die Witzfigur, und das ist die Polizei ja heutzutage auch ganz oft. Also außer man hat gerade Angst vor ihr. Ich glaube, da kann man es besser übertragen. Bei Otto Kardammer habe ich noch in Erinnerung, dass da trotzdem auch sowas vorkommt, wie die stehen beim Fahnenappell und machen da irgendwelchen Quatsch und Spaß, wo ich mir vorstellen könnte, dass es für ein Kind heutzutage schwer nachzuvollziehen ist, warum die das machen.
Das ist aber eine wunderbare Gelegenheit für Eltern, einfach mal irgendwie mit ihren Kindern über die Vergangenheit zu reden. Also ich glaube, das ist halt irgendwie auch so dieser Vorteil, wenn man quasi in den Zeiten switcht und einfach mal sagen kann, ja, früher war das aber so.
Da mussten Schüler noch richtig lernen. Da gab es noch richtig Zensuren, da gab es auch mal eine 5, und zwar in der ersten Klasse.
Genau, und ich habe meiner Tochter immer erzählt, dass es in der Zone so war, wenn die Kinder gelogen haben und ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, haben sie Eselsohren gekriegt. Hat meine Tochter eine Weile geglaubt irgendwie und hat ihre Hausaufgaben gemacht.
Und hat gelernt, dass Eltern lügen. Auch eine wichtige Lektion.
Dass Eltern durchaus übertreiben können, genau.
Ach, übertreiben heißt es
bei dir. Also ich denke, also wenn man jetzt irgendwie quasi, dieses Thema mag ich sehr, deswegen springe ich da nochmal drauf. Also man kann natürlich auch seinen Kindern heutzutage noch Alfons Zitterbacke vorlesen, weil für die Kinder steht nicht im Vordergrund Fahnenappell oder das sind Sachen, die können sie nachfragen. Da geht es um was anderes, da geht es um Geschichten, die eigentlich so allgemeingültig sind. Also Kinder untereinander, Kinder und Erwachsene. Und wenn es dann halt Fragen gibt und Unterschiede, dann das ist, wie gesagt, eine gute Gelegenheit, einfach mal irgendwie mit dem Kind zu reden.
Ich meine, wenn man will, ist es ja sogar eine, gerade Oliver Dommer, ist ja teilweise sogar eine Bully-Geschichte. Ne? Also da kriegt man sogar mit, dass es Bullies gibt und was man mit denen auch machen kann, ne? Dass man da auch aufstehen kann. Ja, doch, ich, vielleicht bestelle ich es dann doch noch. Nächstes Buch. Wird es für Erwachsene was sein oder für Kinder? Oder
Für beide? Eher nur für Erwachsene und zwar... weil die Anni hier angefangen hat mit einem schönen Buch und du auch mit einem eher schönen Buch weitergemacht hast. Ich habe vor einigen Tagen ein tatsächlich auch erst jetzt im November 2017 erschienenes Buch bekommen. Und zwar heißt es What We Think About When We Think About Football. Witzigerweise gibt es in zwei englischen Versionen, die für den nordamerikanischen Markt heißt tatsächlich When We Think About Soccer. Obwohl ich in dem Buch auch gelernt habe, dass es ein Vorurteil ist, dass man eben immer denkt, dass die US-Amerikaner immer Soccer sagen und nicht Football. Es war tatsächlich bis in die 1970er Jahre in Großbritannien üblich, von Soccer zu sprechen, bevor sich Football tatsächlich dort durchgesetzt hat, obwohl es von Anfang an natürlich die Sportart Association Football heißt. Und diese Simon Critchley ist ein Liverpool-Fan. Da kann man nichts machen, das ist sein Problem. Er schreibt eine Kolumne, also er ist ein Philosoph, und er schreibt eine Kolumne in der New York Times, die ich nicht kannte, über Philosophie. Und dieses Buch ist ganz wunderbar. Und zwar schreibt er sowohl aus einer Perspektive eines fanatischen Fans, der eben seinen Verein und seinen Fußballclub über alles liebt, und gleichzeitig als Philosoph und zeigt in dem Buch, wie Fußball und das, was Fußball ausmacht, also sowohl das, was auf dem Spielfeld passiert, das, was auf den Rängen passiert, das, was drumherum passiert, wie damit sehr viele Fragen philosophisch beantwortet werden können. Philosophisch ist er ein Phänomenologe. Ich habe sehr lange geübt, damit ich das so bringen kann. Und zwar geht es darum, dass er dass man versucht, philosophische Fragen an alltäglichen Gegenständen oder Erscheinungsformen, mit denen eben viele Leute zu tun haben, wie Fußball erklären kann. Und er sagt, da gibt es eigentlich alles. Ne? Also es geht ganz viel um Identität, um Zugehörigkeit, um Geschlecht, übertriebene Maskulinität. Es geht um Kriegsfragen, es geht um Politik. Und dann macht er ganz viele große Felder auf. Er sagt zum Beispiel, Fußball ist im Grunde eine der wenigen Sportarten, die zutiefst sozialistisch sind, weil da steht ein Kollektiv auf dem Feld, wo quasi die Summe der einzelnen Leistungen, die gebracht werden, am Ende mehr sein kann als eben so eine mathematische Summe. Dann geht er eben auch auf die Fans ein und diese Begegnungen, die es gibt. Dann sagt er, was beim Fußball stattfindet, was sehr besonders ist, wenn man so ein Spiel tatsächlich live im Stadion verfolgt, dass man aus der Zeit fällt. Also heutzutage denken Menschen ja ganz viel, was ist in der Vergangenheit passiert, was muss ich morgen machen? Und dieser Moment, dass man im Jetzt ist, das bietet quasi der Yogakurs mit einer Zen-Meditation an. Aber das ist ganz schwierig und beim Fußball ist das wahnsinnig einfach, weil man sich dort voller Hoffnung oder voller Pessimismus hineinbegibt. Und dieses Buch ist auch wunderschön gemacht. Ich habe den Schutzumschlag abgemacht. Es sind ganz tolle Fotos dabei mit einem... Was ich immer sehr gern mag, ist, wenn ein bisschen was dazu erklärt wird. Also bei diesen Fotos gibt es dann im Anhang tatsächlich auch so ein bisschen eine Beschreibung. Wer ist das? Wo ist das passiert? Warum ist das passiert? Er schreibt natürlich, weil er eben nicht weltfremd ist, neben diesen ganzen positiven Sachen, natürlich auch über diese Dialektik, dass Fußball eben auch die kapitalistische Sportart Nummer 1 ist, die eben einen weltweiten Markt erobern soll, wo ganz viel passiert, was wir jetzt eben auch in diesen ganzen Protesten gegen DFB erleben.
Klingt ein bisschen wissenschaftlich hergeholt oder ist es eher lustig? Angenehm
entertained. Es klingt wissenschaftlich und er schreibt aber ganz wunderbar. Also ich habe so, man denkt so bei jedem dritten Satz, danke, dass es jetzt auch mal jemand erklärt hat. Also das ist so ein Buch, was du eigentlich auch so Fußball hassen unter den Weihnachtsbaum legen kannst und dann wirklich sagen kannst, du liest es jetzt mal, dann sprechen wir wieder. Und er schreibt ja sehr schön. Also er schreibt zum Beispiel auch sowas wie, sein Lektor ist eben irgendwie Manchester-Fan und wir haben alle unsere Probleme, sagt er und sagt dann so, er denkt, dass mit Fußball eben auch ganz viele gesellschaftliche Sachen in Bewegung geraten können und dass es aber nicht zwangsläufig damit zu tun haben muss, dass die Leute sich eben unbedingt hassen und unbedingt auf die Schnauze hauen. Und ich habe meine Zweifel, ob das Buch ins Deutsch übersetzt werden wird. Also ich glaube, dass der eben mit dem britischen und dem US-amerikanischen Markt am Ende bedient ist. Es ist, also man muss schon ein bisschen besser Englisch können oder an einigen Stellen dann auch mal mit den Schultern zucken und sagen, habe ich den Satz jetzt halt nicht verstanden, aber wunderbares Buch, also eine richtige Entdeckung.
Ich habe eine Frage, und zwar deine Beschreibung klingt so, als wäre das gar nicht nur ein Buch für Fußballfans, sondern überhaupt für Menschen, die sich für andere Menschen interessieren oder
absolut,
also wie die Welt zusammenhängt, so dass man quasi am Thema Fußball erklärt, wie so gesellschaftliche Zusammenhänge entstehen.
Es ist auch für Leute interessant, die sich für Philosophie interessieren und für Kunst. Also er vergleicht dann zum Beispiel den Akt dieses Fußballspiels, also auf den Rängen und auf dem Rasen mit griechischen Tragödien. Und dann lernt man darüber auch noch ganz viel. Also.
Und es ist eine andere Herangehensweise, als man sie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland irgendwie hat. Also merkt man irgendwie, dass jetzt die britische oder englische Sichtweise auf Fußball, oder ist es einfach übertragbar?
Ich glaube, es ist relativ übertragbar. Also, weil er schreibt dann auch teilweise über Choreos, zum Beispiel in anderen Ländern, was es ja, in England ist ja diese Zuschauerkultur mittlerweile eine komplett andere, weil es eben in der ersten und zweiten Liga dort keine Stehplätze gibt. So, und dort eher teilweise gibt es Gesänge, aber eben nicht so, wie wir es in Südamerika, Deutschland oder Italien sehen. So, da hat er eher einen sehr offenen Blick. Also, was für mich sehr ergreifend war, ist, dass ich so ein, na, ich habe mich da so, es klingt total bescheuert, abgeholt gefühlt. Ich habe mich da wirklich verstanden gefühlt. Also er schreibt dann zum Beispiel, es gibt zwei Kapitel, da sagt er, das ist so sinngemäß überschrieben mit die Dummheit und sagt dann, eigentlich ist es ja auch alles total absurd, ne? Die Leute wissen, dass sie da auch verlieren können oder irgendwas so, und aber diese Hoffnung bleibt bis zum Schluss, weil es gibt ja auch ganz oft diese Überraschungen. Und dann sagt er aber, im nächsten Kapitel geht es ihm um die Intelligenz und sagt er, es ist für ihn überraschend, wie viele dieser Fußballfans tatsächlich sehr intelligent diese Sachen reflektieren können. Es erfordert ja eine ganze Menge, ne? Du musst diese ganzen Regeln kennen, die kennen ihre Mannschaft, die kennen die Aufstellung, die kennen das gegnerische Team.
Es erfordert Wissenserwerb, um ein guter Fußballfan zu sein.
Genau, und also der greift ganz viele Gebiete auf und hat aber einen sehr schönen Sprachstil. Also es ist natürlich eben, kommen teilweise so ein paar Fachbegriffe vor, aber man merkt, dass da jemand Fußball liebt und es ihm mithilfe des Fußballs tatsächlich gelingt, gesellschaftliche Fragen zu beantworten.
Ich würde zwei Tipps hinterher schieben und nur kurz anreißen, weil das sind auch so wie dieses Buch, da ist man halt im deutschen Markt manchmal irgendwie nicht mutig genug im deutschen Verlagswesen. Zwei Bücher, die wahrscheinlich auch nie ins Deutsch übersetzt werden. Und was furchtbar schade ist, es sind zwei Bücher, die bei mir so unter Projektbücher laufen. Also ich lese ja, was wir hier so rezensieren. Und dann habe ich immer noch ein, zwei Bücher auf dem Kindle, die ich mal in einer ruhigen Minute mal wieder ein Kapitel lese, die man so nach und nach lesen kann. Eins davon ist weit hergeholt und hat mich dann eher überrascht, dass es mich interessiert hat. Heißt Ancient Worlds, an Epic History of East and West, und ist von einem Historiker, der das Glück hat, sehr breit aufgestellt zu sein und der sowohl an seiner Universität lehrt, also der Typ, muss man vielleicht noch sagen, sehr unhöflich, heißt Michael Scott, der lehrt sowohl römische Geschichte, also griechische Geschichte, als auch chinesische, also alte chinesische Geschichte. Und der, was man nicht richtig weiß, aber wenn man es dann einmal lernt, ist es sehr interessant, die Entwicklung der griechischen Demokratie und der römischen Republik haben faktisch gleich zur gleichen Zeit stattgefunden. Aber was ebenfalls zur gleichen Zeit, wer ebenfalls zur gleichen Zeit gelebt hat, ist Konfuzius im Westen von China. Die haben sich, weiß man nicht genau, wahrscheinlich gar nicht so sehr getroffen. Also, dass irgendwelche Chinesen in Griechenland waren zu der Zeit und umgedreht. es könnte sein, aber das ist nicht sein Punkt. Er sagt, dort gibt es einfach drei Ansätze an die Gesellschaft, nämlich die Demokratie, die Republik und in China so ein Mittelding zwischen der eine Diktatur der Weisen, könnte man sagen. Also dort geht's nicht, Diktatur ist das falsche Wort, aber dort geht es darum, dass man etwas gut, richtig, klug machen will und daran, so soll die Gesellschaft funktionieren. Also eigentlich, was man heute sich manchmal wünscht, wenn man Fernsehen guckt oder Twitter liest. Und er schafft es sowohl, das Schöne daran ist, das Buch kann ja nicht ewig dick werden. Ne? Und wenn man jetzt ein Buch über die griechische Demokratie lesen würde, würde man 1000 Seiten lesen und wüsste alles. Naja, gut, toll, hat man 1000 Seiten gelesen, braucht 3 Jahre. Der hat nur 1000 Seiten insgesamt und muss sozusagen alles ein bisschen komprimieren. Man kriegt so ein bisschen Schulwissen, was man schon lange vergessen hat, Griechenland, Römisches Reich und dazu noch das völlig für uns unbekannte Konfuzianische Reich oder das Reich, in dem Konfuzius damals gelebt hat. Und alles das zusammen ist sowohl ein kleiner Shortcut, um was davon zu lernen und dann natürlich diese teilweise mindblowing Verbindung, dass Leute zur selben Zeit auf der Erde, zur selben Zeit auf ähnliche Gedanken oder ähnliche Probleme hatten und zu völlig anderen Lösungen gekommen sind. Das ist so ein Projektbuch, was man dann nebenher mal lesen kann. Es heißt, nochmal, Ancient Worlds, an Epic History of East and West und ebenfalls, das nur kurz angerissen, ein Buch, was wahrscheinlich, weil es halt England betrifft, in Deutschland nicht übersetzt werden wird, ist The English and Their History von Robert Toms. Und das ist ein Buch über die englische Geschichte. Die ist ja immer sehr schön erzählbar, weil es die Quellenlage so gut ist und weil es halt eine Insel ist und da nicht große Zerfaserungen. Ne? Man hat ein Topic von vorne bis hinten. Und er betrachtet aber, und deswegen heißt das Ding so, The English and Their History, der betrachtet nicht nur die englische Geschichte, sondern den Blick der Engländer auf die Geschichte. Er geht sozusagen von Epoche zu Epoche und guckt, wie sieht man sich selber, wie hat man zu dem Zeitpunkt seine eigene Geschichte gesehen. Das ist so eine Art fast fraktalartige Darstellung von Geschichte und ist A, wissenswert, wenn man zum Kneipenquiz geht und B, ist es auch wieder faszinierend, weil es einen anderen Blick auf Geschichtsschreibung wirft. Meine beiden Projektbücher für jemanden, der Projekte mag.
Hat denn der Mikis noch was mitgebracht?
Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich quasi von den Projektbüchern die Kurve wieder kriege. Aber ich nehme einfach den Ball von vorhin wieder auf, weil das zweite Buch, was ich vorstellen möchte, ist wiederum ein schottisches Buch oder beziehungsweise von einem schottischen Autor, spielt allerdings auch zum Teil in Schottland. Und wir finden eine Ähnlichkeit mit Irvin Welch, weil die sind nicht nur beide im selben Verlag bei Heine Hardcore, sondern auch der John Niven veröffentlicht jedes Jahr ein neues Buch in diesem Verlag. John Niven, kurze Abhandlung, kam mit Kill Your Friends zu einem gewissen Ruhm in der Welt der Literatur. Und Kill Your Friends kann man mögen, kann man nicht mögen. Ist halt eine Geschichte über einen A&R-Manager zur großen Zeit der Plattenindustrie, der nicht mehr ganz so erfolgreich ist und deswegen einfach mal seine erfolgreicheren Kollegen aus dem Weg räumt und das auf eine nicht so nette Art und Weise.
Ein empfehlenswertes Buch, ich hab's gelesen.
Ja? Ja. Also ich mag's nicht so. Mein Erweckungserlebnis mit John Niven kam erst mit seinem zweiten Buch, das heißt Koma. Und das ist ein Buch für mich für die Ewigkeit. Koma handelt nämlich von einem wirklich fünfklassigen Golfspieler, der einen Golfball an den Kopf kriegt. Und dieser Golfball an seinem Kopf verändert halt vieles, weil er fällt dann ins Koma. Und nachdem er wieder aus dem Koma erwacht, hat er Tourette-Syndrom und ist plötzlich ein super Golfspieler. Ein wunderbares, unterhaltsames Buch, vor allen Dingen diese Probleme mit dem Tourette-Syndrom, weil der pöbelt halt herrlich vor sich hin, auch auf dem Golfplatz. Es gibt dann immer so ein paar Probleme, weil da hat man ja so eine gewisse Etikette. Genau, Koma, Buch, was man immer lesen kann, was ich sehr empfehle. Dann folgt eine Phase von Niven-Büchern, die eher so ein bisschen schwierig sind. Da gibt es auch so eine amerikanische Phase, die man auch bei Irvin Welch findet. Fürchterliche Bücher, voraussehbar, trivial, langweilig. Aber beide sind wieder zurückgekehrt. Welch hatten wir ja schon. Und Niven ist jetzt auch mit zwei Büchern schon wieder in seiner Heimat unterwegs. Und Alte Freunde ist sein neues Buch. Alte Freunde, kurz die Handlung skizziert, handelt von Alan. Alan ist so um die 50 rum. gut situiert, schreibt halt als Restaurantkritiker seine Kolumnen, hat diverse Kochbücher auf dem Markt, ist auch im Fernsehen öfters mal zu sehen, hat sich auch mal als ernsthafter Literat versucht, ist kläglich gescheitert dabei, macht aber nichts. Er ist glücklich und zufrieden, verheiratet, 3 Kinder, schönes Haus auf dem Land. Gibt es auch wunderbare Beschreibungen, wie die quasi diese Immobilienblase so ausgenutzt haben, von der kleineren Wohnung in die größere. Und jetzt haben sie halt ein Haus auf dem Land und alles so schön. Und ab und zu mal ist er halt in London, weil er wieder irgendwas planen muss. Und bei einem seiner London-Besuche stolpert er buchstäblich über einen Penner, der betrunken am Straßenrand sitzt und weiß nicht so richtig, wie er sich da verhalten soll. Und ist noch verwunderter, als er in diesem Tramp einen alten Schulfreund erkennt. Und weil er nicht weiß, was er machen soll und erst überlegt, gibt er ihm jetzt Geld und ist das blöd und so, denkt er sich, na gut, dann gehen wir erstmal irgendwie, nimmt den mit, geht mit ihm in eine Kneipe, dann trinken sie ein paar Bier. Nach ein paar Bier nimmt er ihn noch mit in einen Privatclub und stellt ihn da als seinen Freund vor, der ist Musiker. Was stimmt, weil sein Freund war nämlich Musiker, sogar ein sehr erfolgreicher Musiker. Dann kam Kokain, dann kam Heroin und plötzlich platzte alles und dann landete der halt auf der Straße. Einmal ordentlich betrunken, weiß er dann immer noch nicht so richtig, was er machen soll, weil es ist ja kalt draußen, ist nämlich kurz vor Weihnachten. Also nimmt er seinen Freund mit nach Hause. Und das wird sich noch als großer Fehler erweisen und als etwas, was sein Leben komplett umkrempeln wird. So, und den Rest des Buchs kann man sich dann mit der Geschichte beschäftigen. Die Frage, die da drunter liegt, ist, was macht man mit alten Freunden? Und wie ist das mit alten Freunden, die man ewig nicht gesehen hat? Und wie ist das, wenn es schon früher in diesen Freundschaften so Ungleichgewichte gibt? Und dann merkt man erst so, peu à peu verändert sich die ganze Sache nämlich ein bisschen. Weil während Ellen ja davor irgendwie derjenige ist, dem es gut geht, der alles geschafft hat, und Greg derjenige ist, der auf der Straße lebt, fängt der Greg dann so Stück für Stück an, so ein bisschen die Verhältnisse wieder zu verschieben, weil dann wohnt er ja bei ihm und vielleicht ist es ja nur für ein paar Tage, vielleicht ist es nur ein paar Wochen. So, aber er lebt sich da gut ein und so langsam fängt er an, so den alten Schneid wieder zu finden. Und während es Greg immer besser geht, fängt die Erfolgskurve bei Ellen langsam an zu sinken. Und Ellen hat sich noch darum gekümmert, dass Greg quasi aus ich sage jetzt mal, die britische GEMA, da steht ihm noch Geld zu. Und plötzlich hat der Greg halt dann auch Geld, dass er sich irgendwie eine Wohnung leisten kann und so. Und bei Ellen geht alles schief.
Nee, erzähl es nicht. Den gerade ja, spannend.
Du erzählst zu viel, ich würde es auch lesen.
Ja, klingt gut. Ist schon gut angerissen.
Gut.
Ja. Alte Freunde.
Alte Freunde, ja. Und das darf ich jetzt aber noch sagen, also ich wollte natürlich in keinster Weise spoilern, also ihr wisst jetzt noch gar nicht so viel irgendwie und okay. Interessant ist ja auch der Weg. Auf jeden Fall, das muss jetzt noch angeteasert werden. Es gibt so eine wunderschöne Zwischengeschichte, die spielt in dem alten Herrschaftshaus von den Eltern von Ellens Frau. Und das ist eine der schönsten Fäkaliengeschichten in der Weltliteratur. Die ist wirklich so großartig. Also ich hatte nicht nur einen 5-minütigen Lachkrampf, auf einem Spielplatz übrigens, sondern ich hatte regelrecht Tränen in den Augen. Also schon alleine das ist es wert, dieses Buch zu lesen.
Sehr schön. Sind wir eigentlich jetzt so weit, dass wir schon zur Schlussrunde kommen können?
Nee,
noch lange nicht. Oh, hier sind aber noch ganz viele Bücher am Start. Dann machen wir erstmal kurz eine Pause, spielen ein bisschen Weihnachtsmusik und wir holen uns Sekt. Ja, jetzt sehe ich, warum hier alle das T-Zeichen machen. Time, heißt aber wahrscheinlich auch eher Sekt. Wir machen kurz Pause. So, das war Wham mit Last Christmas, beziehungsweise wir wissen selbst nicht, was wir gerade im Radio gespielt haben. Wir kommen zum dritten und finalen Teil unserer Vorstellungsrunde. Wir fangen, weil sich das hier so bewährt hat, mit Anne F. an, nur das Genre wechselt.
Genau, von Krimi zu Märchen möchte ich jetzt natürlich zu meinem absoluten Herzblut wechseln. Ich kann gar nicht anders quasi. Und zwar zur Lyrik. Es gibt dieses wundervolle Werk, Die Blumen des Bösen von Baudelaire, was quasi jeder kennt. Also denke ich zumindest, vermute ich, vielleicht auch nicht. Und das Schöne ist, es gibt seit diesem Jahr, also seit 2017, eine Neuübersetzung von Simon Werle, heißt er. Und er hat im Rowohlt Verlag eine Neuübersetzung veröffentlicht. die ich gelesen habe, noch nicht vollständig, aber zumindest teilweise, und verglichen habe mit einer älteren Übersetzung, die ich habe vom Reklam Verlag. Diese Übersetzung stammt von Monika Farnbach-Wachendorf. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ich habe mich damit befasst und ich möchte eigentlich gern beide empfehlen, weil die Übersetzung der Frau, die ältere Übersetzung, ist für mich gefühlt eher eine, oder nicht nur gefühlt, es ist eine freiere Übersetzung, die für mich, für meinen Sprachfluss und für das Melodische eher in Frage kommt. Also es klingt sehr melodisch, wohingegen der Herr Werle das sich sehr nach dem Original gerichtet hat. In diesem Buch vom Rowohlt Verlag findet man auch quasi das Original, also den französischen Text und den deutschen Text.
Gilt denn das Französische nicht eigentlich als die melodische Sprache an sich? Oder meinst du vielleicht rhythmisch, weil das Deutsche
ja so rhythmisch ist? Ja, natürlich. Ist? Also es geht mir auch gar nicht so sehr um das Französische, aber ich kann kein Französisch, ich kann das rudimentär. Aber wenn ich jetzt ältere Übersetzung lese, dann ist das für mich, klingt das wunderschön. Wenn ich diese neue deutsche Übersetzung lese, was ich übrigens sehr schön finde, also ich finde es wirklich sehr schön, dass es Autoren gibt, die sich die Mühe machen, so, sag ich mal, Klassiker, die schon 100-mal übersetzt wurden, mal in unsere Sprache, also in unsere Zeit neu zu übersetzen. Das finde ich sehr interessant. Ich glaube, das gibt es nicht so oft. Finde ich sehr interessant, aber diese Übersetzung ist für mich
zu spröde?
Ja, also es hat nicht die Melodie für mich, die diese ältere Übersetzung hatte.
Da hören wir uns doch mal ein Beispiel an.
Hören wir uns doch mal ein Beispiel an. Das ist doch viel einfacher. Und zwar habe ich aus einem meiner Lieblingsgedichte, das heißt Die tanzende Schlange.
Das ist jetzt das Reklambuch.
Was wollt ihr lieber hören? Zuerst die alte oder erst
die? Zuerst die alte und dann die neue.
Okay, zuerst die alte Übersetzung, das ist die fünfte Strophe des Gedichts Die tanzende Schlange. Das Ebenmaß in deinem Gange, so schön und ungezwungen, scheint wie das Tanzen einer Schlange um einen Stab geschlungen. Alte Übersetzung. Neue Übersetzung. Wenn du den Blick mit weichem Gange lässige Schönheit lockst, wächst du das Bild der Schlange im Tanz an einem Stock. Das ist natürlich
Point
nur...
Point made.
Nee. Also das ist nur ein Beispiel. Und ich
lies es doch nochmal vor, das zweite.
Das zweite, okay. Ich habe das jetzt nicht großartig geprobt vorher, ich kann es nochmal lesen.
Vielleicht fehlt ja nur ein... Mir kommt es vor, als würde ein... Es wäre der Rhythmus anders, als du denkst. Du bist noch in dem alten Rhythmus und der ist, glaube ich, irgendwie einfach anders.
Wie du meinst. Ich lese es so, wie es hier steht. Ich habe es nicht das erste Mal heute gelesen. Wenn du den Blick mit weichem Gange lässige Schönheit lockst, wächst du das Bild der Schlange im Tanz an einem Stock.
Mir gefällt die zweite deutlich besser.
Ich finde die erste wesentlich schöner. Das ist für mich... Es sind für mich die Worte in die Melodie gepackt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich finde es wunderschön. Ich finde aber auch, das ist natürlich nur ein Beispiel aus diesem Gesamtwerk. Und ich habe, wie gesagt, noch nicht alles aus der Neuübersetzung gelesen. Ich habe aber schon einiges gelesen. Und ich will auch nicht sagen, dass das schlechter ist, weil dadurch, dass ich auch diesen französischen Originaltext daneben habe und obwohl ich nicht perfekt Französisch spreche, nicht mal im Ansatz, kann ich aber aufgrund meines Französischunterrichts mir was drunter vorstellen. Und
es klingt französischer, einfach die zweite Übersetzung.
Finde ich nicht.
Ich finde, die erste hat einen viel schöneren Fluss.
Ja.
Die hat einen einfacheren Fluss. Das ist wie Vierteltakt und das ist noch ein bisschen wie Jazz.
Und es ist aber ein Unterschied zwischen Stab und Stock. Also ich kann das
ja, der erste Stab und der Stock muss ja so, weil er sich sonst nicht reimt.
Aber lass uns kurz zum Punkt kommen.
Ja.
Die Anne empfiehlt trotzdem beide Versionen zu lesen.
Ich empfehle absolut beide und ich finde beide absolut lesenswert. Schon allein deswegen, weil ich das wirklich aus tiefstem Herzen schön finde, dass es Menschen gibt, die sich mit Neuübersetzungen befassen, mit Neuübersetzungen von Lyrik vor allem. Also ganz oft hat man das es gibt eine Übersetzung und das ist so, das ist halt so. Und dieser Simon Weller hat sich da total viel Mühe gegeben und es ist absolut wert, auch das war nur ein Beispiel, auch viele andere Gedichte aus diesem Buch von ihm zu lesen, weil das auch schön ist, weil er, wie gesagt, auch sehr nah am Original ist.
Gib mir mal den Titel.
Ja, Die Blumen des Bösen. Es heißt genau Die Blumen des Bösen und ist im Rowohlt Verlag 2017 erschienen.
Okay, der nächste bitte.
Ich habe noch ein ernstes Thema, darauf haben ja auch alle gewartet. Und zwar gibt es ein Buch von Andy Zeisler, die hat das Bitch Magazine unter anderem mitbegründet, Ende der 90er Jahre, zuerst als Fanzine. Das heißt, We Were Feminists Once und im Deutschen heißt es, wenig überraschend, Wir waren doch mal Feministinnen. Nicht schön übersetzt. Und zwar geht es ihr darum, dass der Feminismus heutzutage quasi überraschend erfolgreich scheint. Also überall haben Leute irgendwelche T-Shirts, wo Feminist draufsteht. Viele Künstlerinnen und Künstler bezeichnen sich mittlerweile als Feministen. Und was sie nachzeichnet, ist tatsächlich eine Entwicklung der Idee des Feminismus, der aus ganz unterschiedlichen Stimmen besteht, wo es um soziale Ungleichheiten, Benachteiligungen, systematische Unterdrückung geht, zu einem Feminismus, der mehr oder weniger mittlerweile ein Branding bedeutet. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel diese Dove-Werbekampagnen, die eben zum Beispiel was neu ist, unterschiedliche Frauen zeigen, damit aber am Ende trotzdem eine Creme verkaufen. Sie schreibt relativ...
Selbst Feministen brauchen Cremes.
Selbst Feministen brauchen Cremes, aber der große Unterschied ist, dass
Also Feministinnen brauchen Cremes.
Nee, Feminist, ich brauche manchmal eine Creme.
Also ihre Kritik richtet sich dahin, dass aus einem Kampf für eine gerechtere Welt, der aus vielen Stimmen besteht, weil viele Leute unterschiedlich benachteiligt sind oder unterdrückt werden, mittlerweile so eine Marke geworden ist, die wo sich unter dem Label Feminismus sehr viel sehr gut verkaufen lässt, ja, weil es eben angeblich einem Empowerment dient, anstatt eben die eigentlichen Verhältnisse, die scheiße sind, irgendwie zu begrenzen. Es ist keine ganz neue Kritik, weil ich bin dann heute drauf gekommen. Ich habe vor, ja, es ist fast 20 Jahre her, gab es einen großartigen Reader, den ich auch empfehlen würde. Also der ist jetzt, damals war es eben sehr neu, mittlerweile hat es auch so einen leicht historischen Anstrich, das hieß Lips, Tits, Hits, Power, Fragezeichen, Popkultur und Feminismus. Das waren damals mehrere Absätze, Abschnitte, Kapitel verschiedener Autorinnen, da war die Andi Zeisler auch schon mit dabei und die hatten damals schon eine ähnliche Kritik, dass zum Beispiel in der Riot Girl Bewegung das als absolut revolutionäre Akt galt, dass sich irgendjemand die Bluse hochhob und quasi die Titten gezeigt wurden, wo dann aber im Nachhinein, wenn man sich mit der Historie beschäftigt, die Suffragetten in den 1910er Jahren damit protestiert haben, dass die sich halt vors Parlamentsgebäude gestellt haben und ihre Röcke hochgehoben haben. So, und um dir tatsächlich den Unterschied zu zeigen. So, und ich finde beide Bücher sehr lesenswert. Also sind auch beide relativ einfach zu lesen, setzen wenig marxistische Lesekreise voraus, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Man erfährt immer eine ganze Menge interessanter Fakten. Es gibt ein paar Aha-Momente. In dem neuen Buch, also in diesem Wir waren doch mal Feministinnen, geht es vorrangig um, also zumindest, ich habe es bis zur Hälfte gelesen, geht sehr viel um Film- und TV-Geschichte. Man erfährt da so ein bisschen was, dass am Anfang in Hollywood viele Frauen Filme gedreht haben, dass es dann in den 30er Jahren dort so ein Gesetz gab, wo eben das alles so ein bisschen bereinigt werden sollte und dass sich dort so ein Zeitpunkt festmachen lässt, ab dem Frauen eben dann tatsächlich als eindimensionale Mutterpersonen gezeigt werden. Und es gibt natürlich immer noch die gefallenen Mädchen, aber dass es ab da flacher wird und geht dann eben weiter durch die Filmgeschichte durch und zum heutigen TV, was natürlich eine komplett andere Nummer ist, wo es eben auf einmal zulässig ist, Frauen in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebensentwürfen zu zeigen, ohne dass gleich die halbe Welt durchdreht, wohingegen man vor 20 Jahren noch dachte, wenn wir das machen, das guckt sich doch kein Mann an, wen interessiert das denn? Und ja.
Dann habe ich doch zum Schluss auch noch ein Projekt. Und zwar ein sehr amüsantes, sehr gut, aber auch wirklich nebenher zu lesen. Ist immer, wenn ich ein bisschen geschafft war von unseren Rezensionsexemplaren, die wir so gelesen haben. Obwohl es ja, es gab ja dieses Jahr faktisch nicht einen verrissen, ne? Oder habe ich irgendwas verrissen dieses Jahr? Nee, ich war so war viel zu positiv. Immer habe ich dazwischen ein Buch gelesen von Richard Stark, die Parker-Serie. Parker, oder andersrum, Richard Stark ist ein Synonym, ist Donald Edwin Westlake, ist geboren 1933, hat angefangen mit der Parker-Serie 1962. Waren klassische Groschenromane. Wenn heute so ein Lee-Child-Buch 360 Seiten hat, das ist heutzutage, ne, Kapitalismus, immer schön festgemacht, damit das alles die gleiche Länge hat, waren die damals nur 160 Seiten lang. Das heißt, das Ding liest man durch an einem Tag oder vielleicht an zwei. Und es geht immer um den gleichen Typen, das Parker, und es ist ein negativer Held, und der ist also einfach ein Bankräuber, der aber irgendwie auch menschliche Züge hat, aber auch natürlich psychopathische Züge, und der wird begleitet von Heist zu Heist, und zwar von 1962 bis, und deswegen bin ich jetzt wieder drauf gekommen, der ist 2008 gestorben, der Autor, also Westlake, und die haben jetzt die letzten vier Romane rausgebracht, die er geschrieben hat, und der hat nämlich aufgehört in 92, 93 würde ich sagen, nach gefühlten 30 Romanen. Und hat nochmal angefangen 2002, 2003, mit den letzten vier. Und es ist einfach eine ganz fantastische, wie eine Art Live-Geschichtsveranstaltung des 20. Jahrhunderts. Weil der hat ja immer zu dem Zeitpunkt geschrieben, in dem er gerade gelebt hat. Also 1962 gab es noch kein Handy, logischerweise. In Flugzeugen konnte man auch rauchen. Und das Frauenbild war ein bestimmtes. Und 1970 hat sich es geändert, 1980 hat sich es geändert, 1990 hat es mal geändert, hat er oft gehört. Und jetzt taucht derselbe Typ 2003 auf und man merkt, dass etwas immer gleich bleibt, aber irgendwie auch sich. Es ist aber der Zeit, der, es ist der in amüsante Kriminalromanform gebrachte Zeitgeist. Man lernt ganz viel über das Amerika des 20. Jahrhunderts in. Mit Romanen, die man nebenbei mal lesen kann, immer spannend oder fast immer spannend. Und vor allen Dingen, da es ein negativer Hauptheld ist, auch mit diesem wunderbaren, kleinen, moralischen Ding, dass man sagt, für den Hauptheld ist man ja immer ein bisschen, ne? Man rootet ein bisschen für ihn, kann aber nicht drüber hinwegsehen, dass der Typ in jedem Buch mindestens drei Leute abknallt. Immer mit Gründen, logischerweise. Parker-Serie von Richard Stark ist das Synonym, das steht mal oben drauf. Westlake heißt der Autor. Als kleines Projekt, wo man lange, lange dran lesen kann.
Fröhliche Weihnachten.
Das war's schon.
Nein, ich möchte gerne noch was sagen, und zwar
natürlich.
Weihnachten hin oder her oder her oder hin. Also ein Fest der Besinnlichkeit und des Streits oder auch nicht oder wie dem auch sei. Auf jeden Fall kann man dieser Sache, glaube ich, was Gutes abgewinnen, nämlich, dass man im Idealfall mit seiner Familie zusammenkommt, und es kann was total Schönes sein. Und auch unabhängig von der Familie ist es was total Schönes, wenn man sich mit einfach nur Freunden trifft oder Leuten, die man gern mag. Und ich habe neulich ein Zitat gehört, und das ist von Søren Kierkegaard, und das fand ich total schön. Auch wenn das nicht so hundertprozentig passt, möchte ich das gern als mein Abschlusswort für diese Sendung wählen. Das
ist unser gemeinsames.
Unser gemeinsames.
Wir vertrauen dir.
Und zwar folgendermaßen: Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, leben muss man es aber vorwärts.
Der alte Kierkegaard, der Pessimist. Sonst eigentlich mal ein Pessimist, ne? Aber immer optimistisch.
Aber so ist es.
Zum Wohl.
Prost. Schöne Weihnachten.
Frohe Weihnachten.